Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jung und...
Young, Hallihallo!
Hallihallo! Marco, wie geht's dir?
Du, mir geht's super. Aber hier ist eine totale Thermik in dem... Ich sitze ja an meinem Schreibtisch, ich wollte schon Studio sagen, aber es ist total heiß hier. Irgendwie 4 Monitore draußen, über 20 Grad und dann noch diese komische Elgato-Lampe, die ich hier drüber habe, damit ihr mich besser sehen könnt. Das macht schon ein bisschen was mit der Thermik. Und der ein oder andere weiß ja zumindest in diesem kleinen Kreis von uns dreien, dass wir hier schon ein paar Minuten versucht haben, persönliche Missstände auszugleichen.
Genau. Ja, also die Frage, die ich dir sowieso jetzt auch stellen wollte, war, bist du glücklich?
Oh, zurzeit bin ich wirklich mega glücklich. Also du weißt das selbst, ich bin immer so ein Typ, der in Wellen funktioniert, aber zurzeit bin ich echt glücklich und ich glaube, nach dem Tag heute, nach dem Interview, wird das so ein Dauerzustand. Ich habe ja, eins muss ich noch sagen, ne? Also wir machen ja manchmal Podcasts hier, wo ich so in Riverside auch Video aufzeichne. Und dann haben mir schon manche gesagt, Marco, bei der Aufzeichnung, du guckst ja da total grimmig. Und ja, wenn ich dann einfach so sitze und einfach zuhöre, dann gehen meine Mundwinkel hier wie bei, wie heißt der von der SPD hier? Gibt ja so einen Politiker, wo der mal die Mundwinkel und Degner oder so, Degner, keine Ahnung, immer runtergehen. Und genau so ein bisschen habe ich auch geguckt. Und dann habe ich probiert, die Mundwinkel immer nach oben zu ziehen, um glücklich zu wirken. Das ist ja höllenanstrengend. Glaub's gar nicht, das ist höllenanstrengend. Guck mal so.
Also Glück ist schon anstrengend, ne?
Ja, ist gar nicht so anstrengend. Aber ein glückliches Gesicht zu machen, ist schon anstrengend. Und unser Gast, ich meine, die anderen sehen ihn ja noch nicht, aber der guckt wirklich so glücklich. Ich glaube, der ist auch so glücklich.
Und deswegen möchte ich auch gerne zu ihm kommen und ich möchte ihn erstmal begrüßen. Und bitte, lieber Patrick Wenke, wunder dich nicht, wir fangen immer so chaotisch an. Also nicht unsere Pre-Show eben, die wir drei erlebt haben, aber so das Intro bei uns. Ja, ihr hört's, ihr Lieben. So, jetzt habe ich direkt auch noch einen Frosch im Hals zum Start. Aber wir sind trotzdem glücklich, denn wir haben heute einen super Gast, der Patrick Wenke, seines Zeichens, glaube, Deutschlands einziger Happyologe. Herzlich willkommen, lieber Patrick.
Ja, danke für die Einladung, lieber Wolfgang, lieber Marco. Also ihr seid ja wirklich chaotisch am Anfang, also fast so chaotisch, wie ich mit meinem Computer heute Morgen.
Ja, es ist Teil des Systems. Also wir haben das im Skript, chaotische Einleitung steht ganz oben drüber.
Sehr gut. Genau, da sind wir ja sehr, sehr stark. Ja, jetzt fangen wir aber doch tatsächlich mal ein bisschen an, nachdem wir ein paar technische Probleme zu überwinden hatten. Aber wir haben das sehr, sehr glücklich gelöst. Und wir waren auch alle drei immer irgendwie guter Hoffnung, glaube ich so. Ne? Also das hat schon super funktioniert. Und der Patrick hat wirklich alles gegeben, von Föhn über Kopfhörer. Also jetzt läuft das und das nutzen wir natürlich auch aus. Lieber Patrick, vielen Dank, dass du...
Ich habe mich irritiert mit dem Thema, ich höre einen Föhn. Habe ich extra draußen gefragt, wer föhnt sich gerade? Aber
es
hat sich gerade geföhnt.
Es hörte sich an wie ein Föhn. Okay, lassen wir das. Lieber Patrick, herzlich willkommen bei uns bei Jung und Young. Wir haben in diesem Jahr so ein bisschen Dachthema Purpose. Bevor wir in das Thema einsteigen möchten und ich dir aber dazu ein paar Fragen stelle, würde ich dir doch einfach mal die Gelegenheit geben, stell dich mal kurz vor, erklär doch den Menschen mal draußen, warum bist du der Happyologe und was bedeutet das eigentlich?
Wolfgang, ihr ruft heute zu einem ganz besonderen Tag an. Ich war heute bei der Stadt Dormagen und habe meinen Personalausweis geholt. Und die haben tatsächlich bei mir Happyologe eingetragen als Künstlername. Also das war heute richtig cool.
Yes.
Ja. Ja, ich bin Happyologe. Was ist überhaupt ein Happyologe? Ein Happyologe ist jetzt nicht ein Mensch, der 7 Tage rund um die Uhr happy ist, sondern aus einer Situation das Bestmöglichste macht. Das ist ein Happyologe und das kann jeder. Und ich bin eigentlich zu einem Happyologen geworden durch einen, sagen wir es mal so, durch einen Schicksalsschlag. Ich habe am 2.2.2015 einen Schlaganfall gehabt und das hat nochmal, ja, ich sag mal, wie der Name schon sagt, das Leben wird dann schlagartig ganz anders. Und dann bekommt man eigentlich so nochmal vom Leben klar gesagt, was man eigentlich will und was man eigentlich nicht will. Und dann gewinnt man diese Klarheit. Und dann habe ich mir gesagt, das möchte ich gerne weitergeben, diese Information. Ich habe damals bei meinem Schlaganfall sehr viel Glück gehabt, konnte mich also quasi trotz meiner linksseitigen Lähmung wieder zurückkämpfen durch tolle Leute bei der Reha und habe aber dann ein paar Jahre später, als dann Corona kam, die Zeit gehabt und wollte ein Buch schreiben über Schlaganfall. Und weil es halt kein schönes Buch ist, habe ich dann überlegt, ich habe viel Glück gehabt und habe das Wort Glück bei Google eingegeben. Also Google Chrome, ne?
War ein Insider. Kleiner Insider.
Und da kamen 3.422.000 Einträge, aber auf der ersten Seite war ein Wikipedia-Eintrag von Professor Dr. Alfred Bellebaum, das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung. Und den habe ich einfach angerufen und dann haben wir uns in der Corona-Zeit, wo die Welt links und rechts zusammengebrochen ist, wirklich mehrere Tage über Glück unterhalten. Und er hat mir dann gesagt, er ist 89 Jahre, er macht da nicht viel mehr mit, ich soll das bitte weitergeben. Und dann habe ich bis zum seinem Tod, habe ich ihm versprochen, er ist mit 90 Jahren dann verstorben, dass ich sein Thema weiterleben lasse. Und das mache ich jetzt.
Mhm, cool. Also sozusagen das Glück oder glücklich sein. Ist das richtig so?
Naja, ich sag mal, der Professor hat das natürlich sehr wissenschaftlich angegangen. Er hat über 31 Jahre wissenschaftlich geforscht. Glückliche Kunden, glückliche Mitarbeiter, Happy Company. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich wissenschaftlich war. Also nicht esoterisch, sondern wirklich wissenschaftlich. Und eine der größten Erkenntnisse vom Professor, das hat mich am meisten bewegt damals, war, er hat gesagt, Patrick, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und in der Wissenschaft nennt man das den sogenannten Serendipitätseffekt. Das heißt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und dieser Serendipitätseffekt heißt nichts anderes, dass eine vermeintlich negative Situation zeitlich später betrachtet, also 4, 5 Jahre später, eine positive Weiche ist. Und wenn man das in seinem Leben mal erkennt, dann ist man auch für zukünftige Probleme einfach resilienter, weil man weiß, man braucht bei diesem Problem nur ein paar Jahre Zeit, dann klärt sich, warum dieses Problem gerade kommt.
Mega. Jetzt haben wir ja, Marco und ich, das Dachthema Purpose in diesem Jahr und die Geschichte, ich denke, unsere Stammhörer kennen sie jetzt schon ausreichend, aber trotzdem kurz zusammengefasst, Marco war im letzten Jahr bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg und hat irgendwie so den Puls bekommen, 70.000 Gäste und pushy, pushy und verkaufen. Irgendwie hat er so das Gefühl gehabt, das ist nicht die richtige Richtung, in die wir gehen. Und seitdem versuchen wir, dieses sehr, sehr komplexe Thema aus sehr, sehr verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir hatten unfassbar viele Gäste schon. Ich glaube, wir steuern so langsam die 60. Aufzeichnung zu dem Thema an mit Gästen. Und wir haben versucht auf der Website, oder Marco hat das versucht auf der Website campix.de, so, Sumago habe ich einen kleinen Werbeblock eingeschoben, campix.de/purpose. Marco hat das da sozusagen mal zusammengefasst, unsere Erkenntnisse bis jetzt. Und jetzt kommt meine erste Frage, geht an Marco in dieser Sendung. Ich habe mir das alles nochmal angeschaut jetzt im Vorfeld und ich kenne Patrick ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja auch letztes Jahr getroffen und wir waren schon zusammen im Clubhouse auf der Bühne und ich kenne so ein bisschen sein Credo und seine Geschichte. Und ich habe mir das nochmal alles angeguckt und wir haben zum Beispiel im Bereich Fokus Mensch von Purpose haben wir Dinge stehen wie Wirksamkeit, Wissen, Anerkennung, Ehrlichkeit, Begegnung, Vertrauen, Gemeinschaft. Aber Marco, warum steht da nicht Glück?
Ich habe mir das auch überlegt, also als du jetzt hier den Patrick präsentiert hast, habe ich mir auch überlegt, ja, warum steht das da nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn aber dieses Modell so funktioniert, dass hinten Glück rauskommen könnte, dann ist es das Resultat und nicht Teil des Purpose-Modells, weil Glück kann ich ja irgendwie nicht einfach da reingeben, sondern vielleicht, wenn ich alle diese Punkte schaffe, bin ich am Ende glücklich. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Kann auch sein, dass nach dem Interview ich dieses ganze Konstrukt auf der Seite wegschmeiße und sage, hier hast du den Scheiß, Patrick, hast du alles kaputt gemacht.
Also ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, und da würde ich auch genau heute gerne ein bisschen reingehen, ich glaube, dass das die falsche Sichtweise ist. Ich glaube, dass Glück vielleicht sogar die Basis von allem ist, aber da würde ich natürlich, und da bin ich super froh und super gerne mit Patrick drüber reden, weil wenn einer Experte für Happy Sein ist und für Glück, dann Patrick. Deswegen mal so den Bogen gespannt zu Purpose. Und deswegen jetzt auch konkret die Frage an dich, Patrick. Hast du im Vorfeld vielleicht oder generell eine Definition für dich von Purpose? Was verstehst du darunter?
Naja, also ich sag mal, Purpose, dieses Sinn des Lebens, seine Leidenschaft zu finden, da muss man erstmal Zeit haben. Ich war ja in meiner persönlichen Glücksforschung in mehreren Stationen. Ich habe den Glücksminister in Bhutan getroffen, ich war im Shaolin-Kloster, ich war bei Professor Dr. Alfred Bellebaum. Also ich habe wirklich vieles gemacht, um verschiedene Blickwinkel von Glück zu entdecken. Und ja, kommen wir mal zu Purpose. Also was mich am tiefsten bewegt hat, war im Shaolin-Kloster der Abt Shiheng Zong, der zu mir dann sagte irgendwann mal, turn off the music. Also wir sollen einfach die Ausmusik erstmal ausschalten und dann erstmal für uns so eine Ruhenpuls finden. Einfach mal zur Ruhe kommen und mal wirklich alle Außenwelt mal ausschalten. Und wenn wir das getan haben, dann sagt er, play your own music. Also bespiel dann dein Leben mit dem, was du willst und was du nicht willst. Und diese Klarheit, also man sagt tatsächlich, einer der Schlüssel von Glück ist Klarheit, also Klarheit in seinem Leben zu haben, seine Leidenschaft gefunden zu haben, seinen Sinn des Lebens. Und dazu braucht man aber erstmal Zeit. Und ich habe daraus in meinem Buch damals gemacht ein Kapitel, das nannte sich Rendezvous mit deinem Glück. Also, dass man einmal im Monat ein Rendezvous mit sich selbst macht, also mit der wichtigsten Person in seinem Leben. Und dann in vollkommener Ruhe, das heißt ohne eine andere Person, ohne ein Tier, ohne ein Handy, wirklich sich nur zwei Fragen stellt. Also die eine Frage lautet, wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und die zweite, was dich nicht glücklich macht, das kann weg. Und das klingt so einfach, ist es natürlich nicht, weil am Anfang war ich auch am Überlegen, das war wirklich schwierig. Aber wenn man das häufiger macht, also Monat für Monat, dann ist das wie so eine Excel-Liste, die immer voller wird. Und auf einmal gewinnt man Klarheit. Und wenn man Klarheit hat, dann gewinnt man auch Purpose und den Sinn seines Lebens. Also was man eigentlich will und was man nicht will. Ich habe damals noch so einen Kompass gemacht. Es gab über 100 Werteworte. Und da durfte man sich aus 25 Werten, durfte man sich einen Wert raussuchen. Das war total schwierig. Und am Ende dieser 100 Werte kamen bei mir 4 Sachen raus. Und das ist meine Leidenschaft. Lebensfreude, Dankbarkeit, Klarheit und Respekt. Und das sind also meine 4 großen Werte, die über allem stehen.
Mhm. Gibt es denn da, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das persönliche Glück sozusagen die Basis ist, das ist ja eigentlich jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, das Gegenteil von dem, was Marco sagt. Marco sagt ja, wenn ich meinen Purpose lebe oder wenn ich das System habe, kommt vielleicht am Ende Glück bei raus. Und du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, dein persönliches Glück, deine Prinzipien, deine inneren Werte, deine innere Musik, play your own music, das ist sozusagen die Basis dafür, dass du deinen Purpose finden kannst. Und du bist ja nun Glücksexperte. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gibt es denn da Strategien oder Praktiken? Wie gehe ich denn da jetzt ran? Wenn, ich meine, bei dir war es ja dieser Schicksalsschlag möchte ich nicht sagen, diese gesundheitliche äußere, darf man Schicksalsschlag sagen? Okay, dann war es dieser Schicksalsschlag, der dich sozusagen zwangsweise dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was will ich denn im Leben? Wenn ich jetzt nicht an dem Punkt bin, aber trotzdem unzufrieden, ich glaube, es gibt eine sehr hohe Latenz an Unzufriedenheit in unserer Kultur, speziell in unserem Land auch. Also es gibt ja immer regelmäßig diese Statistiken, welche Länder sind irgendwie die glücklichsten, und also die Dänen und die Norweger und die Schweden, die sind immer ganz vorne und die Deutschen sind immer ganz hinten.
Ganz oben. Die finden 7 Jahre in Folge.
Genau. Und in unserem Land sind die Menschen ja in der Regel eher unzufrieden oder zum höheren Prozentsatz. Und jetzt die Frage, wenn ich mich auf den Weg machen möchte, glücklicher zu werden, meine eigenen Purpose-Basis zu finden, mein Glück zu finden und diese Selektion vorzunehmen, was mich nicht glücklich macht, kann weg und was mich glücklich macht, muss ich mehr tun. Gibt es da eine Strategie? Hast du eine Empfehlung? Wie gehe ich daran?
Also ich habe ganz viele Empfehlungen, Wolfgang. Also das eine ist halt wirklich dieses, sich die Zeit zu nehmen mit der wichtigsten Person in seinem Leben, das ist man selber, dieses Rendezvous halt zu machen, das halt immer häufiger zu machen. Aber das zweite ist, eines der größten Faktoren, die übrigens Deutschland und Finnland und Bhutan zum Beispiel unterscheiden, ich habe ja mit dem Glücksminister gesprochen, ist das Wort Neid. Also es gibt in Bhutan das Wort Neid in der Übersetzung überhaupt nicht. Es gibt nur Teilen. Also man neidet nicht, sondern man sagt, wenn ich es habe, ist es ja nicht schlimm. Oder wenn jemand anders es hat, dann muss ich es ja nicht auch haben. Also man hat diese alle Sachen, die von außen kommen, dieses immer etwas mehr zu haben wollen als der andere. Das haben diese glücklichen Länder nicht. Und wir in Deutschland neiden halt sehr oft. Also ich habe so ein schönes Beispiel. Es gibt Leute, die neiden dem Nachbarn das schöne Auto, anstatt sie einfach mal rübergehen und fragen, hey, wie hast du das gemacht? Und vielleicht kriegt man sogar eine schöne Antwort. Und man hilft sich sogar untereinander, dass derjenige auch ein Auto bekommt. Und es gibt so einen Fachbegriff, der heißt benevolentes Denken, also das Gute zu unterstellen und nicht immer vom Negativen auszugehen. Und die Deutschen sind halt sehr stark darin, erstmal den Worst Case aufzubauen, ohne sich quasi mal auch mal den Best Case anzuschauen oder mal einfach nur neutral zu sein. Also alleine neutral zu sein würde schon echt helfen. Aber man ist ja immer sofort im Worst Case und macht dann ein Riesenszenario. Es gibt ein schönes Buch, ich weiß gar nicht mehr, der Paul Watzlawitz hat das geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein. Kennst du das, Wolfgang?
Nein, kenne ich nicht.
Das ist eine schöne Geschichte. Und zwar, derjenige braucht einen Hammer und dann geht er zum Nachbar rüber und denkt, naja, ich frage den mal, ob der einen Hammer hat. Und auf dem Weg dahin sagt er sich, na, der war gestern schon komisch, hat nicht gegrüßt und macht ein richtiges Worst-Szenario, bis der Nachbar dann heute schon aufmacht und dann sagt er, behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ja? Weil er so negativ aufgebaut hat. Und in der Wissenschaft spricht man von einer negativen Kettenreaktion, die man aber selbst gestartet hat. Und tatsächlich ein Schritt ins Glücklichsein heißt, positive Kettenreaktionen aufzubauen. Und das kann jeder sofort in sich selbst machen. Mhm. Also wenn du die Welt verändern willst, dann fang bei dir an. Und das ist das Einfachste und gleichzeitig das Schwierigste.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist auch echt total spannend. Ich arbeite ganz gerne so, wenn ich Workshops oder sowas mache, arbeite ich gerne damit, einfach typische Sprichworte in diese Richtung umzukehren. Also ich bin da auch, weiß Gott, nicht ein Mensch, der sozusagen immer nur sich selbst positive Gedanken macht. Ja, ich finde auch, negative Gedanken haben unfassbar negative Kraft auf auch einen. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Aber ich sage gerne so Dinge wie, der Fisch kann auch mal vom Kopf her anfangen zu leuchten. Ja. Weil jeder rechnet ja damit zu stinken. Also einfach zu versuchen, mal über so eine positive Geschichte die Leute zum Denken zu bringen. Marco.
Es gibt ein schönes Beispiel zum benevolentes Denken. Also du fährst in so eine Kreuzung rein und dann kommt von rechts ein Auto. Also der hat auf jeden Fall Vorfahrt, ja. So, du kommst von rechts, du hast Vorfahrt, du hast recht. So. Und der fährt aber durch und du musst voll in die Eisen reingehen, du fluchst und rufst ihm alles Mögliche hinterher. Und dann kommst du nach Hause und bist dementsprechend schlecht gelaunt. Deine Frau sagt, hey, wie geht's dir? Ach, hör mir auf. Ja? Du bist also diese negative Kettenreaktion. Dann sagt das Kind zur Mutter, hey, wann gibt's was zu essen? Er macht doch selber was zu essen. Und das Kind tritt dann den Hund. Ja? Also eine negative Kettenreaktion. Und benevolentes Denken in diesem Beispiel heißt nichts anderes wie die gleiche Situation. Also du fährst in die Kreuzung rein. Ich habe Vorfahrt, aber der hat mir die Vorfahrt genommen. Wir haben beide Glück gehabt. Und ich sage mir, hey, wir haben beide Glück gehabt und vielleicht auf dem Beifahrersitz ist eine schwangere Frau, deswegen fahren die so schnell. Und ich wünsche euch beiden alles Gute. Ob das stimmt, spielt für mich eigentlich keine Rolle, aber mein Leben geht auf einmal ganz anders weiter. Und das sind so kleine Beispiele, dass man sich eben nicht in Kleinigkeiten aufregt. Der Abtschi Heng Zong hat es sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Zorn ist, wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere stirbt. Das funktioniert so nicht.
Das stimmt. Marco, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte nur noch mal den Unterschied kurz rausstellen, damit der Kontext stimmt. Das, was ich da formiert habe und in die Richtung, in die ich gucke, ist ja ein glückliches Unternehmen. Und das ist, glaube ich, noch ein Unterschied in meiner Definition zu dem, was jetzt meine eigene Person betrifft. Weil da muss ich ja nur mit mir selbst klarkommen. Und da bin ich völlig bei Patrick. Die Hebel sind total cool. Wenn du aber irgendwie 20 oder 50 Leute in deinem Unternehmen hast, dann funktionieren die Hebel vielleicht sogar ähnlich. Ich weiß nicht, Patrick, kannst du ja nochmal drauf eingehen. Ich wollte nur nochmal den Unterschied klar machen, dass dieses Modell auf einem Unternehmen basiert und nicht auf persönlichem Glück.
Also ich sag mal, gerade im Unternehmerkontext, also ich bin ja selbst Unternehmer und deswegen habe ich viele Dinge aus der Glücksforschung in meinem eigenen Unternehmen erstmal selber ausprobiert und die funktioniert haben, die gebe ich jetzt auch gerne weiter. Und da gibt es zum Beispiel einen Punkt. Wer ist für Glück im Unternehmen zuständig? Also jeder ist selbst für Glück zuständig. Also es gibt keinen Chef, der für Glück zuständig ist. Also jeder ist für sich selbst zuständig. Aber der Chef oder die Chefin können Glücksparameter schaffen. Also zum Beispiel eine Wertekultur, eine Diskussionskultur, eine Lobkultur. Ich habe jetzt in einem Unternehmen Lobkarten implementiert. Und habe quasi mit den Führungskräften ein Lobseminar gemacht. Also, dass man ein Lob zeitnah macht, dass man ein Lob detailliert macht, dass man ein Lob nicht übertreibt, dass man es gezielt macht und so weiter und so fort. Und tatsächlich merkst du auf einmal, wenn, also die Deutschen sind ja so, wenn du, also nicht gemeckert ist, gelobt genug. Aber wenn du auf einmal jemand dabei erwischt, wie er etwas richtig macht, anstatt bei der Fehlersuche zu sein. Also catch them when they're right. Also erwische sie, wenn sie was richtig machen. Und dann sagst du, hey, in dem Projekt hast du an der Stelle das und das gesagt. Das hat dafür gesorgt, dass wir den Auftrag nachher bekommen haben. Also nochmal, hast du super gut gemacht, mega. Dann bewirkt das in dieser Person etwas. Und dann hast du eine Lobkultur, eine wertschätzende Kultur. Und das bewegt quasi alles. Das heißt, du hast überall die Möglichkeit, positive Kettenreaktionen zu starten.
Mhm. Mhm. Guck mal, da waren schon ein paar Sachen drin, die er aufgezählt hat, die ja schon in meinem Modell auch drin sind. Da passt ja, das plötzlich genau. wieder.
Also wir haben hier zum Beispiel ja den Bereich Führung und Sicherheit. Ich glaube, dass Menschen immer Sicherheit suchen und dass positive Aspekte oder positive Signale von der Führungskraft an Mitarbeiter oder auch unter Kollegen untereinander, dass das durchaus auch für Sicherheit sorgen kann und aus der Perspektive der Führungskraft auch für mehr Sicherheit und für mehr Führung bei den Menschen. Also da bin ich komplett bei dir. Die Frage von mir war tatsächlich,
ja. Die Fehlerkultur zum Beispiel, ne? Wenn Unternehmen quasi immer auf Fehler achten, da wo keine Fehler gemacht werden, da wird nicht gearbeitet. Und wichtig ist, wenn du einen Fehler gefunden hast, wichtig, dass du einen Fehler nicht zweimal machst. Aber Fehler sind nicht schlecht. Und wenn du das Wort Fehler mal buchstabierst und die Buchstaben mal rumwirbelst, dann kommt aus dem Wort Fehler das Wort Helfer raus. Ein Fehler ist nichts anderes wie ein Helfer für die Zukunft. Blöd ist nur, wenn du einen Fehler zweimal machst. Aber Fehlerkultur, wenn du das unterstützt im Unternehmen, dann keiner hat Angst, etwas falsch zu machen, dann tun auch alle etwas. Und das ist halt total wichtig.
Mhm. Also was mich jetzt nochmal, oder der Impuls, den ich gerade habe, was mich interessiert ist, wir haben ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen über das Thema Purpose geredet. Aus der Perspektive von der Natur, also Menschen, die Bäume pflanzen. Aus der Perspektive des Weltalls, von Menschen, die im Weltall im Orbit fliegen. Aus der Perspektive von einer Liebesberaterin, die ein Love Coach war, ja, also die gesagt hat, mehr oder weniger die innere Stärke ist die Basis dafür, dass du selbst deinen Purpose findest und auch vielleicht in einem Unternehmen. Und da gab es einen Aspekt, der mich immer sehr interessiert hat oder den ich sehr spannend fand, und das war, wie haben die Leute sozusagen unser Ziel definiert? Also die einen haben gesagt, wir wollen eine nachhaltige Wirtschaft institutionalisieren, damit der Planet überleben kann. Die anderen haben gesagt, wir wollen enkelfähig sein, also unseren Enkeln eine Welt hinterlassen, die auch lebenswert ist. Und so, da gab es also ganz, ganz viele Facetten. Und meine Frage ist, ist es für dich dann auch sozusagen ein Purpose-Ziel zu sagen, ich möchte eine glücklichere Welt, oder wie geht das, wo ist deine Zukunftsperspektive, was das Thema Glück angeht?
Also da würde ich gerne den Glücksminister von Bhutan zitieren, weil ich habe ihn gefragt, was macht eigentlich Bhutan dafür, das glücklichste Land der Welt zu sein? Und die haben seit 2008, und das ist kein Marketing-Gag, sondern die machen das ernst, seit 2008 haben die den sogenannten GNHA, Global National Happiness Index. Und da wird quasi, also insgesamt 120 festangestellte Mitarbeiter der Regierung machen jedes Jahr eine Befragung und bearbeiten quasi die Bevölkerung, was können wir tun, um die Bevölkerung glücklicher zu machen. Und das wird ernst genommen. Also wie gesagt, 120 festangestellte Mitarbeiter, die sich dann damit beschäftigen. Dann gibt es jedes Jahr, gibt es dann diesen GNHA Report, wo alles ganz genau drinsteht mit Statistiken, mit allem drum und dran. Also wirklich mega cool gemacht. Und das, was sie umsetzen können, das machen sie. Also mich hat noch kein Politiker gefragt, was er tun kann, um mich glücklicher zu machen. Und ich will das auch gar nicht so übertreiben, sondern ich glaube, allein der Ansatz ist aber schon gut. Und dann kam nachher raus, dass die Bevölkerung gesagt hat, dass die Umwelt, die Natur wichtig ist, dass die Tiere wichtig sind. Und deswegen sagte er nachher, in Bhutan ist das so, dass Mensch, Tier und Natur eine Einheit darstellen. Also, und dann konnte ich das in einigen Beispielen sehen. Also, niemand in Bhutan schmeißt Müll weg. Wenn, dann ist es ein Tourist. Also, man geht dann mit der Umwelt dementsprechend bewusst um. Oder zum Beispiel, wenn streunende Hunde kommen, davon gibt es ganz viele in Bhutan, dann werden die gefüttert. Das ist also ein gemeinschaftliches Leben, sodass alles eine Einheit ist. Und das ist eine Wunschvorstellung, wo ich sage, ja, Mensch, Tier und Natur in einer Einheit, wenn jeder auf sich aufpasst, das macht insgesamt alle glücklich. Ja, das wäre so mein großer Wunsch.
Magst du zu dem Glücksminister noch mal was erzählen? Denn ich weiß, und das hast du jetzt noch nicht gesagt, ich kenne die Geschichte aber schon, dass du ja dich hat, du bist ja nicht zufällig nach Bhutan gekommen, sagen wir mal so, sondern du hattest ja ein Projekt, das dich vermutlich am Ende sehr, sehr glücklich gemacht hat, aber auf der Strecke nicht immer, glaube ich, so glücklich war. Magst du dazu mal was erzählen? Und dann muss ich sagen, also ich wusste es nicht, dass es tatsächlich ein Land gibt. Das ist ja jetzt, wir lächeln so ein bisschen, ja, also macht uns schon glücklich, aber es ist ja wirklich ernst. Das ist ja ein Ministerium budgetiert und die Leute beschäftigen sich damit, dass die Menschen in diesem Land glücklich sind. Das ist total irre, ne? Aber erzähl doch mal kurz die Geschichte oder gerne auch länger die Geschichte, warum du überhaupt mit dem Minister zusammengekommen bist.
Na, für mich war klar, dass ich irgendwann mal aufgrund meiner Forschung, meiner persönlichen Forschung nach Bhutan fahren werde. Ne? Und dann war im letzten Jahr, also vorletzten Jahr, im Dezember hatte ich eine Benefizveranstaltung in Köln für mutige Kinder. Und im Nebentisch waren so lauter Ultramarathonläufer. Unter anderem war halt ein Botschafter dabei, der halt ein sehr bekannter Ultramarathonläufer ist. Und dann sagte er dann so im Nebensatz, nächstes Jahr im Mai, das war also jetzt Mai 23, laufe ich in Bhutan den Ultramarathon. Ich sage, Alter, geil, brauchst du jemanden, der dein Kabel hält, brauchst du jemanden, der den Koffer aufpasst oder sowas? Ich fahre auf jeden Fall mit. Da sagt er, nee, das brauche ich nicht, aber du kannst ja mal versuchen, den Veranstalter anzurufen, vielleicht kannst du noch mitlaufen. Ich sage, klar. Wie weit ist es denn? Und das war wirklich so voll naiv, weißt du? So, ja, wie weit ist es denn, so ein Ultramarathönchen, ne? Und dann sagt er, ja, okay, das sind 200 Kilometer auf 3.500 Höhe direkt am Himalaya. Ich sag, Alter, ich bin raus, ne? Und dann sagt er den goldenen Satz, und das ist immer hier, ne? Leidenschaft oder Passion oder wie Purpose, wie du so schön sagst, das Warum. Dann sagt er einen Satz, er sagte, Mensch, schade, weil der Glücksminister übergibt persönlich die Urkunde an die Überlebenden. Ich sage, ich bin wieder drin. Und habe gesagt, was muss man denn machen? Und dann sagt er, du hast 7 Monate Zeit, dann musst du halt üben. Ne? Und da habe ich sieben Monate lang wirklich trainiert. Und zwar jede Woche bin ich einen Marathon gelaufen, also 4x10 Kilometer in einer Woche. Natürlich am Rhein in Köln, was mit Himalaya nicht wirklich was zu tun hat, aber egal. Und dann habe ich mich angemeldet bei dem Veranstalter und sagt er, ja, nee, wir sind voll. Es sind 54 internationale Läufer, das ist voll. Ne? Und dann sage ich, Mensch, ich bin Happyologe, ich wollte unbedingt den Glücksminister kennenlernen, bla bla bla. Und dann sagt er, wie Happyologe? Dann sagt er, ich nehme doch. Und so kam die Geschichte, weißt du? Und dann habe ich zu ihm gesagt, krass, ich habe nur eine einzige Bitte, weil ich weiß nicht, ob ich das echt hinten überlebe. Hast du die Möglichkeit, dass ich ein Interview mit dem Glücksminister und zwar einen Tag vor dem Rennen habe? Und dann sagt er, ja, das kriege ich hin. Und dann habe ich tatsächlich dieses Interview gehabt mit dem Glücksminister. Das war unfassbar, mit Bodyguards, mit allem drum und dran. Das war richtig staatsmännisch. Und den habe ich wirklich gefragt und gelöchert. Wir haben 2 Stunden ein Interview gemacht, ich habe das alles aufgenommen. Ich werde das demnächst auch an einen TV-Sender geben, weil das war so wertvoll, was er gesagt hat. Ja.
Und dann war das also Rennen. Das ist bis jetzt noch gar nicht, Entschuldigung, wenn ich reinkrätsche, aber das ist noch gar nicht publiziert bis jetzt, das Interview?
Nein. Ah, okay. Ich warte auf einen guten Moment, weißt du, ich habe zurzeit so viele andere Sachen, die jetzt als Projekt laufen und dieses Interview mit dem Glücksminister, das ist ein Highlight, das möchte ich ganz, da möchte ich was Besonderes mitmachen. Mhm. Jedenfalls bin ich dann losgelaufen am ersten Tag, das war ein ganz guter erster Tag, der zweite Tag war grottenschlecht. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin dann von den 55 Läufern bin ich auf Platz 49 angekommen. Nach 58 Stunden, 28 Minuten und 16 Sekunden. Die 16 Sekunden war das Entscheidende.
Ja.
Und ich sagte ganz ehrlich, oben im Tigernest, das ist die höchste Stelle in Bhutan. Da ist dann dieses Kloster direkt im Himalaya eingebaut. Kurz vor dem Ziel, also ungefähr 100 Meter vor dem Ziel, habe ich mich hingesetzt. Und ich bin ja nicht wegen der Zeit gerannt. Ich wollte einfach nur da sein. Dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich mein ganzes Leben nochmal Revue passieren lassen und habe gedacht, Mensch, du hast einen Schlaganfall gehabt 2015 und gleich läufst du nach 100 Metern durchs Ziel. Da habe ich schon ein paar Tränchen vergossen. Ne? Das ist schon was Besonderes gewesen.
Und wenn ich eine Sache ergänzen darf, eine Geschichte, die mich an dieser Geschichte sehr berührt hat und wo ich mir so dachte, als ich das zum ersten Mal von dir gehört habe, ich glaube in einem Social Audio war das oder in einem Fernsehinterview, ich weiß es nicht mehr, du bist ja auch schon viel rumgekommen mit deiner Geschichte jetzt so, und was ich gehört habe, war, dass du gesagt hast, ich hatte so eine, ich weiß jetzt nicht, ob das Werbung ist, so eine Action-Cam hatte ich dabei. Und die hatte irgendwie, die musste ich immer laden, ja. Und irgendwie, ich laufe da durchs Ziel, also ich korrigiere mich, ja, aber das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich laufe durchs Ziel und irgendwie eine Minute später geht die aus oder so, ne? Es war der Akku alle. Und ich dachte so, Alter,
wenn die. Es war unfassbar, weil wir konnten nicht überall laden. Und nochmal, keiner der Läufer hatte eine GoPro dabei. Die haben gesagt, hey, da musste das Essen grammmäßig gewogen werden. Also alle haben sich überlegt, dass sie nicht ein Gramm mehr nehmen. Ich GoPro, schöne Mütze, alles drauf. Aber das Coolste war tatsächlich, also einmal, dass wirklich der Film abgeschnitten worden ist, nach einer Minute nach dem Zieleinlauf. Also ich hätte mich so geärgert, weil der Zieleinlauf war wirklich sehr emotional. Aber das Emotionalste war tatsächlich die Halbzeit. Also nach ungefähr 3 Tagen waren dann die ersten 100 Kilometer hatten wir hinter uns und noch 100 Kilometer vor uns. Und dann war oben auf 3600 Höhenmeter ein Bolzplatz von Jungmönchen. Und dann hat der Veranstalter gesagt, also pass auf, seit 6 Jahren ist da oben kein Mensch mehr gewesen. Die Jungs haben da oben einen Bolzplatz und der Wunsch von den Jungmönchen ist, dass wir mit denen Fußball spielen. Mhm. Nach 100 Kilometer. Mhm. Und dann sagt er, wer nicht mitspielt, kriegt eine Zeitstrafe. Und als wir die Gesichter der Jungmönche gesehen haben, hätte der das gar nicht sagen müssen. Die haben so viel Freude ausgestrahlt. Ey, wir haben da mit denen 2 Stunden da rumgebolzt. Und das kommt zum Thema Teilen. Wir haben immer 6 gegen 6 gespielt und bei den 6 Mönchen hatten nur 3 Fußballschuhe. Also haben die 6 Mönche die 3 Fußballschuhe geteilt. Das heißt, der Rechtsschuh oder Rechtsfuß hat den Rechtsschuh gehabt und links war Sandale. Und das war für mich, und da gibt es ein Foto von, wo ich sage, ja, das ist für mich das Bild, was der Glücksminister meinte mit Teilen. Da neidet keiner. Da sagt der eine, ja, ich habe aber Fußballschuhe und ihr halt nicht. Es neidet keiner, sondern in der Gesamtheit versuchen die das Bestmöglichste rauszuholen und teilen die Schuhe aufeinander auf. Und das ist eine Sache, da können wir Deutschen echt viel von lernen.
Boah, mega. Das ist eine mega Metapher, weil egal, ob ich das als persönliche Ebene nehme oder als Unternehmensebene, also wenn ich immer meine Fußballschuhe teilen würde, kämen wir vielleicht alle gemeinsam ein Stückchen weiter. Ja? Hört sich vielleicht ein bisschen
schlimmer an. Und die haben 5-2 gewonnen. Also die haben geteilt und gewonnen. Also das ist ja
auch das noch. Ja, du genau.
Und gewinnst.
Ja. Krass.
Aber nur, weil ihr barfuß spielen musstet, oder?
Nee, wir hatten alle unsere Läuferschuhe an. Also wir hatten das bessere Equipment. Und daraus auch wieder, ne, nicht das beste Equipment ist entscheidend, sondern die Einstellung. Und ich meine, natürlich, also wir haben jetzt nicht alles gegeben, aber nochmal, die haben zu Recht gewonnen, wirklich zu Recht gewonnen. Ne?
Jetzt würde ich schon nochmal gerne so ein bisschen, also ich weiß, alleine in der Bhutan-Story wäre noch für eine Stunde Material drin. Denn ich hab ja alles schon gehört von deinen Blasen und wie sie geheilt wurden über Nacht und so weiter und so fort, ja. Das sollen die Leute dir mal, die sollen dir alle schön folgen, Herr Biologe, Patrick Wenke, und das dann alles von dir noch persönlich erfahren. Ich würde gerne nochmal in diesem Purpose-Kontext nochmal so ein bisschen in diese Unternehmensebene gehen, wie der Marco das auch gesagt hat. Weil, was ich ja möchte ist, oder denke wir beide möchten, Marco und ich, dass wir wirklich auch den Leuten Inspiration mitgeben und dieses Thema ein bisschen greifbarer machen und damit am Ende des Tages Menschen einen Weg zeigen, vielleicht ein Puzzleteilchen zum persönlichen Glück auch zu finden. Ja, und deswegen ist es total wichtig, darüber zu reden, finden wir. Und meine Frage ist jetzt, bist du ja sozusagen ein Unternehmensberater in Sachen Glück? So würde ich dich jetzt mal bezeichnen. Ja, jetzt wirst du ja tatsächlich auch von Unternehmen gebucht. Du hast es ja vorhin selbst schon mal gesagt. Und meine Frage ist, wie immer zweigeteilt, Marco liebt zweigeteilte Fragen. Der erste Teil der Frage ist, wer beauftragt dich? Also, wo kriegst du deine Kunden her? Ich glaube nicht, dass Unternehmer kommen und sagen, du Patrick, bei uns, wir sind alle so unglücklich, könntest du mal zu uns kommen? Sondern ich glaube, vermute mal, dass die eher solche Sendungen wie diese hier hören und dann sagen, ja, da können wir vielleicht noch ein bisschen drehen. Aber das wäre meine erste Frage, wer beauftragt dich? Und die zweite Frage wäre, wie läuft sowas, so ein Projekt in einem Unternehmen ab? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ich war schon Teil von Workshops und mach selber Workshops. Wie gehst du da rein und was macht ihr dann?
Jetzt weiß ich, was Marco meint mit zweigeteilten Fragen. Man kann sich an die erste Frage
erinnern. Aber der hört nicht zu. Also ich bin mega unglücklich, weil der nicht zuhört.
Ich kann das aber gerne nochmal für dich aufdröseln. Der erste Teil war, wer beauftragt dich?
Also, du musst als erstes wissen, kein Unternehmen bucht jemanden, um zu sagen, hey, ich möchte, dass meine Mitarbeiter glücklich sind. Sondern die Frage ist ja, was steckt dahinter? Also Glück ist im Endeffekt nur die Spitze. Also unter Glück steht Wertschätzung, Resilienz, Mut, Leidenschaft rausfinden, Werteentwicklung. Ich bin seit über 33 Jahren Führungskraft und habe selber ein Unternehmen mit 228 Mitarbeitern im Direktvertrieb. Und da habe ich viele Dinge ausprobiert. Also gerade zum Thema Wertschätzung habe ich wirklich alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Und je mehr man Mitarbeiter wertschätzt und darauf achtet, auf Kleinigkeiten, auf Details, umso besser ist es. Und das macht nachher einen Mitarbeiter glücklich, das macht eine Abteilung glücklich, das macht ein Unternehmen glücklich, das macht den Kunden glücklich. Das heißt, es ist so eine Kettenreaktion. Und deswegen ist Glück im Endeffekt nur die Spitze. Also keiner ruft an, können Sie mal mein Unternehmen glücklich machen. Aber man kann sagen, mein Unternehmen mutiger machen oder mein Unternehmen zum Beispiel eine andere Wertschätzungskultur einbauen. Das kann man machen. Und die zweite Frage war nochmal, Wolfgang?
Wie läuft das dann konkret im Projekt ab? Also du gehst in das Unternehmen und also jetzt ist jemand gekommen und sagt, Herr Wenke, lieber Patrick, wir möchten gerne ein bisschen stabiler werden. Ich möchte gerne, dass Sie uns da ein bisschen nach vorne bringen als Unternehmen, als Organisation. Was passiert dann? Du kommst dann morgens um 8, dann gibt es erstmal einen Kaffee und erzähl doch mal, wie so ein Tag abläuft.
Naja, zum Beispiel das Erste ist, ich mache also einen Impulsvortrag, also eine Keynote. Und in dieser Keynote, da sind alle Dinge drin vom Professor Dr. Alfred Bellebaum, da sind die Dinge drin vom Shaolin-Kloster, da sind die Dinge drin vom Glücksminister in Bhutan. Und wenn du das alles siehst mit Filmsequenzen und so weiter, dann hast du schon mal eine andere Einstellung. Und dann helfe ich quasi den Unternehmen, benevolent zu sein, also den Mitarbeitern benevolent zu sein, dass sie nicht direkt gleichzeitig, nur weil der Mitarbeiter mal komisch guckt, da etwas reininterpretieren, sondern eine klare Kommunikation untereinander herrscht. Und das heißt erstmal zuhören. Also man muss erstmal lernen, zuzuhören, um Dinge dann auch überhaupt zu verstehen. Und dann gibt es halt Mechanismen. Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da habe ich zum Beispiel diese 100 Werte bin ich mit dem Unternehmen durchgegangen. Also das ist dann wirklich 25 Begriffe, also Werte. Und dann müssen die Mitarbeiter sich zwei davon aussuchen. Das ist total schwer. Und das Ganze dann viermal, weil es sind insgesamt 100 Werte. Dann hast du nachher 8 Werte und davon musst du dir nachher 2 Primärwerte aussuchen. Und wenn du das rausgefunden hast, dann weißt du auf einmal, dass das Unternehmen aus den Bestandteilen der Werte der Mitarbeiter besteht. Also du hast ein Unternehmen und hast auf einmal ganz viele Werte der Mitarbeiter, die in dem Unternehmen hier irgendwo drinstecken. Und das ist auf einmal, macht das Unternehmen richtig wertvoll, weil du auf einmal siehst, welche Werte von deinen Mitarbeitern in deinem Unternehmen gelebt werden. Und das muss man einfach auch mal erstmal klarstellen und auch mal darlegen. Und da sind die meisten Unternehmer echt überrascht, was sie für tolle Werte haben, was sie für tolle Mitarbeiter haben.
Also du gehst sozusagen rein und arbeitest diese Werte mit denen raus, den Teilnehmern. Und wie geht's dann weiter? Was ist dann das Fazit? Also ihr habt die Werte dann da stehen, habt euch darauf committed sozusagen. Führt das schon alleine zum Fortschritt oder wie geht's dann weiter?
Naja, also ich sag mal, eines der Hauptthemen ist, dieses benevolente Denken in Unternehmen reinzubringen und diese Wertschätzungskultur. Tatsächlich, ich muss mal gerade gucken, ob ich das hier habe. Ja, das hier ist so eine Lobkarte. Ne? Mit dir zu arbeiten ist wie Urlaub. So, das ist nur ein Bild. Es gibt ganz viele verschiedene. Und auf der Rückseite kann derjenige dann einem Mitarbeiter quasi eine Wertschätzung geben. Und das ist tatsächlich dieses Lobkartensystem, was ich irgendwann mal eingeführt habe. Das macht was mit den Mitarbeitern. Das macht was mit dem Unternehmen. Und tatsächlich kein Mitarbeiter, der die Karte von einem anderen Kollegen bekommen hat, schmeißt diese Karte weg. Ich habe damals in meinem Direktvertriebsunternehmen 20.000 Lobkarten damals produzieren lassen. Da gab es sogar eine goldene Karte, die durfte die Führungskraft nur einmal im Monat vergeben. Da haben die Leute für gekämpft. Also sie haben quasi dafür gearbeitet, etwas Gutes zu tun. Und der Chef oder die Führungskraft hat gesucht nach Dingen, die der Mitarbeiter richtig macht. Also quasi. Und das ist ein großer Unterschied, ob du auf der Fehlersuche bist oder dass du versuchst, jemanden zu erwischen dabei, wie er etwas richtig gut macht. Und das macht mit der ganzen Unternehmenskultur etwas und das logischerweise nachher auch mit den Kunden.
Ja, ich glaube, das ist echt ein starker Hebel, zu sagen, such hier nicht irgendwie das Negative, sondern such mal das Positive und sich auch darauf zu fokussieren. Kann man die Lobkarten kaufen? Gibt es die bei dir oder wo kriegt man die?
Ja. Also ich möchte damit auch gar kein Business machen. Ich habe jetzt in dem letzten Unternehmen habe ich sogar gesagt, macht doch mal einen Arbeitskreis und entwickelt quasi in den Abteilungen eigene Motive, ja. Das ist dann noch viel persönlicher. Also ich habe das nur mit meinen Karten gemacht, da steht Happyologe drauf, aber die Karten, das kostet ja heute alles nichts mehr. Ist eine schöne Arbeit, dann die Abteilung selbst so eine Karte kreieren zu lassen. Das macht die Sache nochmal individueller und nochmal schöner eigentlich.
Und also Marco, ich habe gesehen, dass du einen Beitrag hast. Ich habe aber trotzdem noch, weil der Patrick, und so kenne ich ihn übrigens auch, also so gut kennen wir uns jetzt nicht, aber ich habe ihn ja persönlich getroffen und ich habe unheimlich viele Inhalte von dir schon konsumiert sozusagen, dir oft zugehört. Ich höre dir sehr gerne zu und ich weiß, du bist ein sehr bescheidener Mensch. Also zumindest wirkst du auf mich immer so. Und deswegen, weil du eben gesagt hast, nee, ich will ja mit den Karten gar kein Geld verdienen, sage ich an der Stelle auch nochmal, mit was er auch kein Geld verdienen möchte, ist mit der Happyologen-App oder mit der Glücks-App. Du sagst gleich nochmal, wie sie genau heißt. Und die habe ich ja auch am Handy und das ist eine App, wo du einfach deine glücklichen Momente mit festhältst, glaube ich, ne?
Genau. Der Professor hat, ich glaube, beim zweiten Termin hat er zu mir gesagt, Patrick, alle Wissenschaften der Glücksforschung sind sich einig, dass das bloße Ansehen von Bildern die gleichen Glücksgefühle auslöst wie der Glücksmoment an sich. Und dann habe ich noch zum Professor gesagt, naja, aber wer schaut sich denn heute noch Bilderbücher an? Die Leute haben heute nur noch ein Handy in der Hand. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Professor, dann könnte man ja eine App machen. Und dann sagt er, was ist denn eine App? Ich sage, Professor, ist ja süß. Das war wirklich süß. Und dann habe ich gesagt, Professor, ich mache das. Und dann habe ich tatsächlich, also ne, die wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Professor, ich habe einen Generation Z-Typen genommen, der wirklich pfiffig war im Programmieren und ich war derjenige, der bezahlt hat. Und dann, so eine App kostet richtig viel Geld, also wirklich richtig viel Geld. Und ich wollte eigentlich diese Kosten refinanzieren, habe gedacht, naja, nimmst für einen Download 1 Euro oder sowas, ne? Und dann bin ich mit dem Joey Kelly laufen gewesen. Das ist ja auch in meinem Buch, ist ja ein Kapitel über den Joey Kelly, wo ich mit ihm laufen war, wo er über Leben
und Eltern... Sagst du gerade noch mal den Titel von deinem Buch?
Rendezvous mit deinem Glück.
So, kommt natürlich in die Shownotes auch da.
Das ist lieb von dir. lieb von euch. Ne? Ich muss den Marco ja mit einbeziehen. Nicht, dass der Marco nachher noch eine zweigeteilte Frage stellt. Ja. Nee, jedenfalls habe ich mit Joey, bin ich laufen gewesen und dann sagte er irgendwie bei Kilometer 18... dass die größte Erkenntnis für ihn war, von seinem Vater damals mehr geben als nehmen. Und dann ist das, dann dachte ich, ey, mehr geben als nehmen, ja klar, und Glück darf nichts kosten. Und dann habe ich mich entschieden, während diesem Laufen, dass ich die App kostenfrei anbiete. Die ist mittlerweile 52.000 Mal downgeloadet. Mein Steuerberater fragt heute immer noch, ist das richtig, dass Sie dafür kein Geld nehmen? Ich sage, ja, das ist richtig. Und es ist viel besser, wenn man dafür kein Geld nimmt, Wolfgang, weil im Endeffekt ist das mein Dankeschön zurück, dass ich meinen Schlaganfall gut überlebt habe. Das ist einfach mein Danke zurück. Und ich habe mittlerweile so viele Leserbriefe, die ich jetzt auch kriege, die von Leuten, die sich total bedanken und auch sagen, wie ihnen das hilft. Und das ist mehr wert als Geld, Wolfgang. Das ist wirklich mehr wert als Geld. Und die App ist halt relativ einfach. Die heißt Glück to go. Die kriegst du beim App Store oder bei Google Play. Und dann kannst du einfach, entweder machst du ein Bild von einem Glücksmoment oder du gehst in deine Datenbank. Und dann kannst du das Foto, und das war das Wichtige, das sagt der Professor, man muss es als Glücksmoment definieren. Also eine Skala von 1 bis 10. 1 ist okay. 10 ist Glückseligkeitsmoment. Also Vorsicht, das ist ein besonderer Moment. Zum Beispiel die Geburt eines Kindes oder was ganz Besonderes. Und dann hast du diese Fotos in dieser Datenbank drin. Und dann kannst du irgendwann mal in einer Phase, wo es dir nicht gut geht, sagen, liebes Handy, zeig mir bitte alle 7er-Momente, zeig mir alle 6er-Momente, zeig mir alle 10er-Momente, zeig mir random alle Glücksmomente. Und dann läuft das wie so eine Slideshow wieder ab. Und dass das funktioniert, war uns klar. Aber dass das so gut funktioniert, war mir nicht klar. Weil du hast gar keine andere Wahl, als glücklich zu sein, weil es sind ja deine erlebten Glücksmomente. Wenn du jetzt heute 10 Leute fragst, wie sie Glück definieren, kriegst du 11 Antworten. Glück ist genau das, wie du es definierst. Also dein Glücksmoment ist dein Glücksmoment. Und deswegen kommen halt deine definierten Glücksmomente rein. Und das führt dazu, dass du wirklich ein breites Grinsen kriegst. Ist so.
Mega. Marco, du wolltest was fragen.
Ich will einfach noch mal ein bisschen Realität wieder reinholen. Ich finde es super und ich lasse mich super gerne von dir einstecken, Patrick. Aber du hast jetzt selbst ja den Fehler gemacht, das Wort Direktvertrieb in den Mund zu nehmen. Und da sind wir ja irgendwie bei diesem, bei der harten und hässlichen Fratze eigentlich von Kapitalismus in vielen Bereichen. Jetzt hast du auch eine Zahl an Mitarbeitern gesagt und ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle Patrick hoch 200 sind, sondern da vielleicht auch entweder Menschen dabei sind, die gar nicht so funktionieren wie du, Produkte dabei sind, für die du Direktvertrieb machst, die gar nicht so funktionieren, dass man immer Glück verkauft, sondern eher Angst. Wie gehst du denn mit dem Thema um? Weil Direktvertrieb ist ja entweder in Deutschland nur negativ besetzt, aber oftmals verkauft man ja Produkte, die vielleicht mit Glück besser zu verkaufen sind, weil sie einfach insgesamt scheiße sind. Aber manchmal verkauft man auch Ängste einfach, die mit Glück einfach auch nicht so zusammenpassen. Wie gehst du denn damit um?
Absolut. Deswegen muss man schon unterscheiden zwischen Direktvertrieb und Direktvertrieb. Also es gibt keine Versicherung oder sowas, wo du halt Angst verkaufst. Wobei auch Versicherungen haben ja irgendwie so eine Daseinsberechtigung. Aber das ist aber ein interessanter Ansatz. Also früher war das immer so im Direktvertrieb, Team A kämpft gegen Team B, ja, oder Müller gegen Meier. Und da gab es Rennlisten und du musst immer besser sein und größer, schneller, weiter und so weiter. Diese Zeiten kenne ich auch im Direktvertrieb. Und tatsächlich, der Schlaganfall und auch der Besuch im Shaolin-Kloster haben mich eines Besseren belehrt. Also der Abcheng Zong sagt an irgendeiner Stelle mal, wenn du gewinnen willst, dann höre das Kämpfen auf. Und das meinte er tatsächlich und ich habe das nachher umgesetzt in meinem Unternehmen. Also wenn zum Beispiel Team A gegen Team B kämpft, dann wird es sehr wahrscheinlich einen Gewinner geben und sehr wahrscheinlich einen Verlierer. Und das Unternehmen bei einem Gewinner und einem Verlierer bleibt neutral, also stehen. Und was er meinte, der Abcheng Zong sagte, du darfst nur, also der einzige Kampf, der erlaubt ist, ist der Kampf gegen dich selbst, also dass du dich optimierst. Also, dass du quasi Marco 2.3 wirst, Marco 3.1, Marco 4.7. Also, dass du dich weiterentwickelst und besser wirst in dich. Und dieser Vergleich ist der einzige Vergleich, der erlaubt ist. Weil Vergleich macht uns generell unglücklich. Und ich habe das damals eingeführt und habe dann gesagt, wir kämpfen nicht mehr A gegen B oder Team sowieso, gegen Team sowieso, sondern jeder versucht, sich selbst zu optimieren. Auf seine Art und Weise und mit seiner Geschwindigkeit. Und siehe da, beide haben gewonnen und der größte Gewinner war das Unternehmen, weil beide, es gibt keine Verlierer. Und das ist halt etwas ungewöhnlich im Direktvertrieb, Marco, deswegen kann ich das verstehen. Aber ich habe damit meinen Direktvertrieb komplett anders aufgebaut.
Okay. Guter Ansatzpunkt. Muss man aber erstmal mutig vorantreiben. Ich glaube, man muss das auch mal erleben, um da auch ja aus diesem gelernten Verhalten auszubrechen. Du hast ja nun auch ein bisschen geschildert, dass es bei dir relativ radikal war. Die wenigsten Leute haben ja in Anführungsstrichen das Glück, so in seinem Leben rumgerissen zu werden, dass man seine Perspektive total verändert. Die meisten sind ja in ihrem Trott drin und du lebst ja natürlich auch in Deutschland. Also ich war gestern auf der Republika, da war in einer Session die Frage, ob wie viele Leute in dem Raum dann denken, dass mit Deutschland das jetzt nicht so super läuft. Da haben sich alle gemeldet. Und dann war die zweite Frage, wie viele Leute denn mit ihrer eigenen Entwicklung glücklich sind. Und da sind auch alle Hände hochgegangen. Das heißt, es gibt ja eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was unsere Gesellschaft verursacht hat vielleicht, und dem, wie man das selbst empfindet. Und gibt es da einen Weg, das zusammenzubringen? Ich formuliere jetzt mal absichtlich eine Frage daraus, weil eigentlich muss die Antwort einfach sein, weil Menschen zu komplexen Problemen, da werden sie aus der Bahn geschmissen. Also wie sieht deine einfache Antwort aus, dass jemand sich orientieren kann, also in dieser Welt, in der wir ja leben?
Die einfache Antwort, Marco, heißt ein Schicksalsschlag, der sofort dich auf den Boden bringt und sofort eine andere Wertekultur bei dir eröffnet. Also du siehst es mit einer ganz anderen Brille. Zeit hat einen ganz anderen Faktor auf einmal. Nur, ich wünsche niemandem einen Schlaganfall, aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Botschaften weitergebe, weil dann braucht derjenige keinen Schlaganfall zu haben, weil ich gebe das Mindset gerne weiter. Und das war nichts anderes, wie dass ich für lange Meetings, für Bullshit keine Zeit mehr habe. Also, dass man viel klarer ist. Also, für mich war das in der Definition, ein Ja war ein Ja, ein Nein war ein Nein. Und dieses unglücklich machende Jein, das habe ich nach meinem Schlaganfall komplett eliminiert. Es gibt das nicht mehr. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Es gibt auch keine falsche Entscheidung. Es gibt nur keine Entscheidung. Und keine Entscheidung ist der Fehler. Also ich entscheide mich und ob das richtig oder falsch ist, das weiß ich erst später. Aber nicht zu entscheiden, das verzögert, macht unglücklich. Jeins machen unglücklich, vielleichts machen unglücklich, eigentlich machen unglücklich. Und die habe ich aus meinem Leben komplett gestrichen, weil ich dafür keine Zeit mehr habe. Und das Mindset habe ich quasi schmerzhaft gelernt. Und deswegen gebe ich es weiter, dass du es ohne Schmerzen übernehmen kannst.
Naja, mal gucken, ob das so geht.
Also meinst du, oder könnte man tatsächlich sagen, der Schlaganfall hat dich eigentlich zum glücklicheren Menschen gemacht?
Na, das ist definitiv so, Wolfgang. Also das ist übrigens ja dieser Serendipitätseffekt, ne? Das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Im Nachhinein war es für mich super, aber nur deswegen, weil ich auch geheilt worden bin. Also wenn ich jetzt Schäden gehabt hätte oder würde jetzt im Rollstuhl sitzen, gut. Aber selbst dann, hier Paralympics zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt nicht ein Gebrechen hast, dann würdest du bei der Paralympics gar nicht mitmachen. Und das sind auch Leute, die was Besonderes auf einmal leisten. Und die deswegen etwas leisten, weil sie gerade in dieser Kategorie auf einmal sind. Und deswegen, der Happyologen-Ansatz heißt ja, es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Jeder hat irgendwelche Schicksalsschläge, jeder hat irgendwelche Probleme. Aber die Frage ist, wie du es angehst und was du daraus machst.
Ja, mega. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, also erstmal natürlich möchte ich dich fragen, Patrick, ob du noch irgendwas hast, wo du sagst, das muss ich unbedingt mit der Welt teilen, sonst bin ich heute Abend unglücklich. Bist du eigentlich irgendwann unglücklich oder bist du immer grundsätzlich glücklich?
Ey, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin immer glücklich, dann würde ich ja lügen. Nein, um Gottes Willen. Also das Leben hat Höhen und Tiefen. Aus den Höhen, da nehme ich die Kraft und aus den Tiefen die Erkenntnisse. Habe ich im Shaolin-Kloster so genau so gelernt. Und es ist immer die Frage, was man, also mit den Höhen kommen ja alle gut klar, ne? Also High and Fire, das ist alles super, aber mit den Tiefen nicht. Deswegen, wenn du in einem Tief bist, musst du einfach dich wieder selber hochholen und fragen, warum passiert das gerade? Es gibt tatsächlich eine Lösung und das gebe ich vielleicht noch als letzten Tipp noch mit, weil wenn es eine wirkliche Sache gibt, die echt super funktioniert, dann ist das. Also wenn du mal ein richtiges Tief hast, dann kommst du mit drei Fragen relativ einfach aus jedem Tief heraus. Und ich habe das am Anfang auch nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so. Die erste Frage lautet, ist das Problem in 5 Jahren noch relevant? Mit dieser einfachen Frage zerstörst du ziemlich viele der Probleme oder du setzt sie in die richtige Relevanz oder Balance. Die zweite Frage lautet, warum passiert es jetzt? Also eine neutrale Zeitfrage. Die meisten stellen sich die Frage, wieso passiert es schon wieder mir und aktivieren damit ihre Opferrolle. Und damit kommst du nie auf eine Lösung. Deswegen die Zeitfrage ist eine Ablenkungsfrage. Die dritte Frage lautet, wo ist die versteckte Chance in diesem Problem, in diesem Unglück? Und dann aktivierst du quasi den Gestalter. Und der Gestalter findet immer was. Und der Abchiang Zong hat zu mir gesagt, Patrick, alle Lösungen sind in dir. Also in jedem Menschen ist die Lösung drin. Er muss nur tief drin suchen. Und er kommt da gar nicht dazu, die zu suchen, weil er gar nicht zur Ruhe kommt. Deswegen turn off the music. Und dann kannst du jedes Problem selber lösen.
Wirst du den Ab nochmal besuchen?
Ich bin regelmäßig da, das ist unfassbar.
Ach, du bist immer noch da.
Okay. Wenn du den siehst, dann bist du sofort 10 Gänge zurück.
Okay. Er wohnt bei ihm zu Hause, Wolfgang. Das hast du nur nicht gesehen. Der ist ja jetzt
nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber zu dem Thema, wenn du den siehst, bist du 10 Gänge zurück. Witzig, genau das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Und jetzt möchte ich doch noch mal ganz zu Beginn unserer Aufzeichnung oder der Sendung zurückkommen. Denn wir hatten ja tatsächlich erhebliche technische Schwierigkeiten. Und ich muss sagen, und das ist dieses, wenn du ihn siehst, gehst du 10 Gänge zurück. Und was ich sehr, sehr spannend finde bei dir, Patrick, und die Menschen dürfen gerne auch mal, keine Ahnung, in der Mediathek und wo es überall über dich Sendungen gibt. Ich weiß, WDR kann ich mich erinnern, Frühstücksfernsehen warst du schon öfter und so weiter. Und ich habe echt so das Gefühl, Glück, also wir Menschen basieren ja irgendwie auf Spiegelneuronen. Ja? Das sieht man ja so schön bei Babys, wenn du die anlachst, dann lachen die, und wenn du weinst, dann weinen die mit. Ja? Und ich habe so das Gefühl, wenn du in einem Studio sitzt, natürlich sind diese Leute alle professionell und die sind immer alle auch fokussiert und so, aber die sind auch irgendwie glücklich, wenn die dich interviewen. Also man merkt dieses Glück, das sich teilweise so ein bisschen übertragen lässt. Das wollte ich dir mal so als Feedback geben. Finde ich total spannend.
Das liegt bei dir, Wolfgang. Das hat was mit meinen Werten zu tun. Das hat was mit Dankbarkeit, Demut und Lebensfreude zu tun. Das sind so meine größten Attribute. Und das lebe ich. Also ich stelle mir gerade vor, ich würde das, also ich wäre es immer todtraurig in Interviews und wäre Happyologe. Das würde ja auch gar nicht passen. Also wenn ich eins bin, Wolfgang und Marco, dann bin ich authentisch. Und das ist, glaube ich, meine größte Stärke. Ich bin authentisch. Ich bin immer schon Optimist gewesen. Aber ich habe jetzt im Nachhinein durch den Abt und auch durch den Professor die Mechanismen gelernt oder verstanden, warum das so ist. Also ich kann es jetzt viel besser greifen. Ich kann es jetzt noch viel besser einschätzen und ich kann es jetzt noch viel besser steuern. Aber ich war immer schon ein optimistischer Mensch. Das habe ich von meiner Mutter. Meine Mutter war der größte Optimist auf dieser Welt.
Mega. Jetzt habe ich noch eine zweigeteilte Frage für dich.
Natürlich.
irgendwie wird das ein Running Gag, glaube ich. Aber ist egal. Frage 1. Wie siehst du, wir gucken ja auf dieses Purpose-Thema, wo wir heute so ein bisschen Fokus einfach mal auf Glück gelegt haben, fand ich total super. Gucken wir ja auch so ein bisschen mit dem Blick auf die Zukunft. Also es geht ja darum, Enkelfähigkeit etc., hatte ich schon gesagt, auch die Weichen zu stellen oder zu überlegen, welche Hebel habe ich, was kann ich tun. Und die Frage ist jetzt, wie siehst du so die Zukunft des Glücks? Wo geht Glücksentwicklung hin? So, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und was mich natürlich auch noch interessiert, Teil 2, wie sind denn die persönlichen Glückspläne von Patrick Wenke? Also, was wirst du in Zukunft tun? Wo können wir dich sehen? Was tust du, um die Menschen noch glücklicher zu machen?
Wow, das sind ja geile Fragen. So, also das Erste ist, Glück hat eine ganz große Zukunft, also auch, aber auch eine ganz lange Vergangenheit. Also seit es die Menschen gibt, streben die nach Glück. Also in der amerikanischen Verfassung steht sogar das Streben nach Glück in der Verfassung drin oder jetzt auch in der bhutanischen Verfassung steht es auch drin. Aber ich glaube, dass tatsächlich...
Das wundert mich jetzt nicht. In Bhutan hat es mich nicht gewundert, bei Amerika schon.
Aber ich sag mal, ich mach's mal andersrum. Ich hatte, ist jetzt fast 2 Jahre her, ein Live-Interview mit dem WDR. Und wie man das so macht, also es war dann, abends kam der Anruf, morgens früh um 7, also morgen am nächsten Tag, und das ist nicht so meine Zeit, Wolfgang, ne? Und so, dann habe ich mir so ein paar Karten hingelegt, was könnten die fragen, weil die haben nicht gesagt, was sie fragen. Und ich war total vorbereitet. Und weißt du, was die erste Frage war? Die erste Frage war von dem Moderator: So, Patrick, du bist ja Happyologe. Jetzt haben wir seit einer Woche den Ukraine-Krieg. Darf man in diesen Zeiten überhaupt glücklich sein?
Wow.
Und dann hat mein Herz gesprochen, und zwar sofort. Also ich habe sofort alles vergessen. Ich war hellwach, ich war wirklich hellwach und habe gesagt, Johannes, also hieß der Radiomoderator, also wenn ich nicht glücklich bin und ich bin der Fels in der Brandung für meine Familie, dann ist es meine Familie nicht. Wenn ich als Unternehmer nicht glücklich bin, als Fels in der Brandung, dann können meine Mitarbeiter auch nicht glücklich sein. Und wenn du als Radiomoderator nicht glücklich bist, was sollen denn die Zuhörer machen? Wir haben eine Verantwortung und ja, wir müssen glücklich sein. Wenn wir, also beim Ukraine-Krieg, wir können auf die Straße gehen, wir können dafür kämpfen, aber mehr können wir auch nicht tun. Und deswegen war mein Hauptwort ist Zuversicht. Also unsere Aufgabe als Mensch ist es, Zuversicht auszustrahlen und Optimismus. Und vielleicht gerade in schwierigen Situationen ist es unsere verdammte Pflicht, noch mehr Zuversicht zu geben und noch mehr Optimismus. Je schwieriger es ist, desto mehr wird von uns gebraucht. Das ist zum Thema Zukunft des Glücks. Ich glaube, es gibt immer schwierige Zeiten. Es gab auch in der Vergangenheit nicht immer einfache Zeiten. Aber die Frage ist, was wir daraus machen.
Also wir haben ja, und jetzt biegen wir wirklich auf die Zielgerade ein, wir haben ja in dem Purpose-Thema ganz viele Sachen jetzt schon verdichtet und da Marco lacht da immer ein bisschen, aber ich hätte es heute auch nicht erwähnt, wenn du jetzt nicht diese Steilvorlage gegeben hättest, haben wir auch den Punkt der Wirksamkeit, den ich persönlich sehr wichtig finde. Also ich breche das mit Gästen gerne auch mal runter und ich finde, selten war etwas so wirksam wie das, was du heute erzählt hast und das, was du lebst und wenn man dir folgt, ja auch was man mitbekommt. Ich kann bei meinem Glück in die hundertprozentige Wirksamkeit gehen. Ich kann nicht bei nachhaltigen Bananenanbau in Brasilien, ich kann leider nicht den Gazastreifen befrieden, ich kann leider nicht die Ukraine-Dramatik beenden, etc. etc. Aber ich kann bei meinem Glück 100% in die Wirksamkeit gehen. Deswegen fand ich das jetzt auch ein schönes Schlusswort, hätte ich fast gesagt.
Ja, Wolfgang, du hast eine zweigeteilte Frage gestellt. Und die Antwort auf die zweigeteilte Frage lautet, was ich mir vorstelle. Ich habe tatsächlich einen Lebenstraum und ich sage das fast überall, weil irgendeiner wird es mal hören. Weißt du, die Menschen wundern sich immer, dass sie nachts nicht schlafen können, weil sie mit den letzten Nachrichten ins Bett gehen. Nachrichten sind, wenn du Glück hast, ist das Wetter positiv, der Rest ist nicht so gut. Und ich habe mir gesagt, es müsste eigentlich eine Sendung geben, so wie Sandmännchen, also Sandmännchen für Erwachsene. Also eine Sendung mit ernst gemeinten positiven Tipps, mit denen du quasi ins Bett gehst, also wo du quasi mit Freude ins Bett gehst und dich auf den nächsten Tag freust. Und nichts ist so wertvoll und so wichtig, dass wenn du ins Bett gehst, dass du dich auf den nächsten Tag freust. Wenn du das nicht hast, dann musst du eben nochmal laufen gehen, dann musst du nochmal ein Buch lesen. Aber geh mit Freude ins Bett und freu dich auf den nächsten Tag. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ich suche irgendwann will ich so eine Sendung mal machen.
Und immer wieder kommen wir auch zu dem Punkt, also ich verlängere jetzt nochmal, aber es ist einfach so, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass Menschen aus verschiedensten Blickwinkeln sagen, ich habe so Bock auf eine Nachrichtensendung, die nur positive Sachen macht. Warum gibt's nicht Good News TV oder so, ja, wo wirklich hardcore-mäßig den ganzen Tag nur Oppi Frieda ist wieder, Opa Friedrich ist wieder gesund oder keine Ahnung, die Krise ist beendet und hier geht's wirtschaftlich aufwärts. Also tatsächlich wirklich alles andere rausgefiltert. Also ich finde das irgendwie eine mega Marktlücke.
Auch ernst gemeint, also wirklich, dass du...
Ja, meine ich auch.
Also das wirklich, also jetzt nicht irgendwie eine Comedy-Show oder sowas, sondern wirklich ernst gemeint.
Nein, genau.
Wo Probleme gelöst worden sind. Also einfach, wenn du ganz viele Sachen siehst, das war das Problem, das ist die Lösung, guck mal her. Vielleicht findest du ein Beispiel da. So, sowas.
Aber ich finde auch gerade, aber jetzt ohne das zu weit ausufern zu lassen, aber ich finde auch im Kleinen das Glück. Also wirklich Menschen zu fragen, seid ihr glücklich? Wenn die sagen ja, warum? Erzähl mal davon, ja. Und eben genau diese Snippets zu bringen und zu zeigen, Menschen, viele Menschen sind auch glücklich und nicht alle sind unglücklich. Patrick, Zielgerade. Marco, hast du noch eine Frage?
Nee, ich muss erst mal sacken lassen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Patrick. Es sind viele Sachen mit bei gewesen, aber ich glaube, das ist nicht so ein Moment des Schnipsens und dann ist es da, sondern ich glaube, das ist ein Moment, wo man das nochmal wirken lassen muss. Und danke für die Momente des Wirkenlassens.
Marco, danke für deine technische Unterstützung am Anfang.
Ja, Google Chrome, sage ich nur. Die Abschlussfrage, Patrick, mittlerweile nicht mehr geheim, aber ich stelle sie immer gerne, ist, du hast tatsächlich die Chance, morgen, also du gehst heute Abend glücklich ins Bett, freust dich auf morgen und du hast einen Wunsch, den du stellen darfst. Es ist völlig egal, ob es dich persönlich betrifft, die Welt, deine Beziehungen, deine Familie, whatever. Das, was du dir wünschst, wird morgen passieren. Was passiert morgen früh?
Dass alle Menschen mit benevolentem Denken und mit Zuversicht aufwachen.
Krass. Passt sehr gut zu den letzten Wünschen unserer Gäste, die auch immer, also ich finde ich schon sehr schön, wie sich da der Kreis auch ein bisschen schließt. Die immer wünschen, dass Menschen stärker, selbstbewusster, benevolenter etc. wach werden. Patrick, ich danke dir ganz herzlich, auch dass du mit uns gemeinsam durch diese Technikhürden geschippert bist am Anfang. Und ich hatte selten so glückliche Technikprobleme wie mit dir. Und das ist nicht als Joke gemeint, sondern tatsächlich. Ich danke dir herzlich. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns ja bald in Köln, hoffe ich. Ja. Ich weiß nicht, ob du da bist, aber dann freue ich mich auf unser persönliches Treffen und sage vielen, vielen lieben Dank.
Wolfgang, Marco, vielen, vielen lieben Dank für euch.
Alles klar, danke dir. Tschüss.
Ciao.
Ciao.